Radio Stadtfilter.
Stadtfilter.
96,3 MHz.
25. Oktober 2011, Dienstagabend um 7:30 Uhr. Das ist die Sendung, wo ein rotes Bälkli neben dem Logo eingeblendet werden würde, wenn das Fernsehen wäre. Weil der Inhalt dieser Sendung ist nicht geeignet für Leute, die nichts mit Computer und digitalen Gadgets anfangen können.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler und der Raul Rönemelzer.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Und wir beide sind froh, dass das Radio ist und nicht Fernsehen, oder?
Ja, da können wir auch unrasiert arbeiten gehen, oder?
Genau. Oder, was wir natürlich auch machen können, wir können behaupten, wir werden am Nerd-Klischee gerecht und wir sind unrasiert, ungestrahlt, bekleidet mit einem alten, müffeligen T-Shirt.
Und Brillenträger.
Genau. Und weil das Radio ist, glaubt ihr euch das, obwohl wir beide da mit Schlips und Sackos stehen?
Und eigentlich die best aussehenden Menschen von Winterthur sind.
Genau, also wir könnten an jeder Modeschau sofort gerade auf den Catwalk oder den, was heisst Kater auf? Mail Catwalk. Wie auch immer, also sollen wir anfangen. Wir sind nicht wegen modischer Belang hier im Studio, habe ich sagen, weil es steht heute Kummerbox live auf dem Programm. Das ist die Sendung, die sich mit den Schwierigkeiten befasst, die in der digitalen Welt können auftreten und die erfahrungsgemäß auch tun auftreten. Wir beseitigen Ärger mit Software, mit dem iPhone, mit der Digitalkamera und wir schauen, dass Bits und Bytes durchs Internet flutschen in die richtige Richtung und richtig polarisiert. Wir besprechen jetzt gerade die Fragen, die ihr uns auf die E-Mail-Adresse digital@stadtfilter.ch geschickt habt und mit drängenden, brennenden oder ätzenden Fragen läutet ihr uns an ins Studio auf die Nummer 052 203 31 00 oder ihr braucht Twitter und den Gartenhag-Tag Stadtfilter. Du, weißt du was? Heute ist ein grosser Tag.
Ja, du wirst mir gerade sagen, wieso.
Genau. Vor 10 Jahren ist Windows XP rausgekommen. Wir feiern heute den 10-jährigen Geburtstag von diesem wunderbaren Betriebssystem. Willst du am Windows XP dazu etwas sagen?
Außer dass ich einfach sehr lange können heben. Also sehr lange können heben.
Genau, Windows XP quasi die Antithese zu der Behauptung, dass die Computerwelt schnelllebig sei. Man hat vor 10 Jahren sich das können installieren und man kann immer noch damit arbeiten. Ist das nicht wunderbar?
So Programme laufen noch drauf, auch mehr oder weniger neuwertige Programme laufen noch drauf, ja.
Es sieht immer noch so ein bisschen gleich aus, aber dass die grüne Wiese und der blaue Himmel noch nicht verleidet.
Teletabiland.
Genau, aber wir sind jetzt eigentlich nicht da, um in nostalgische Gefühle zu schweben, obwohl ich habe eigentlich eine nostalgische Frage aus dem Nerd-Ecke vom Kurt und da sieht eigentlich das Windows noch taufrisch aus, weil der Kurt schreibt, ich gestehe hiermit, dass ich ein Computer-Oldie bin. Meine Begeisterung für Computer habe ich im Jahr 1983 eingefangen nach dem Kauf eines Heimcomputers Marke Sinclair ZX Spectrum 48K. Diese damals zeitgemäße Hardware und die Basic-Programmierung ließen und die meist vierfache Tastenbelegung ließen mich manchmal nicht vor Mitternacht ins Bett gehen. Leider habe ich alle diese nostalgischen Teile in den 90er Jahren entsorgt und nun nach meiner Pensionierung könnte ich durch eine Wiederbelebung der noch vorhandenen grauen Zellen und in die neu gewonnene Zeit beleben. Ich weiß jetzt nicht, ob der Satz richtig ist, aber ich glaube, wir wissen, was er meint. Der Rede kurzer Sinn, können Sie mir einen Hinweis auf einen zuverlässigen Emulator zu meinem entsorgten Teil geben? Meine Nachforschungen im Internet scheinen mir nicht ganz sauber. Können wir das?
Ich habe ganz geschwind nachgeschaut. Ich habe auf der Seite worldofspectrum.org, also worldofspectrum.org, zusammengeschrieben, eine ganze Liste von Emulatoren für ZX Spectrum gefunden. Also der sieht einfach, sieht vielleicht ein bisschen altmodisch, aber nach meiner Meinung nicht unseriös aus.
Mhm.
Also Aber es passt ja uns ein bisschen nostalgische Seite zu vielen nostalgischen Computern.
Ja.
Werdet einfach, auf welchem System der Emulator sollte laufen, also gehst du unter Emulatoren und dann sagst du, welches System du sollst laufen sollst, unter Windows, zum Beispiel XP, oder Unix, dort sind aber auch Linux darunter gemeint, und Mac kann man auch, und dann lässt der der meiste zusagt, lässt du ab. Ein paar sind gratis, ein paar sind für einen kleinen Obolus zu haben. Und ich würde einfach sagen, einfach mal ausprobieren, welcher dir am besten passt. Und dann gehst mal los, weil der Kurt scheint mir nicht der einzige Fan für den Sinclair ZX Spectrum zu sein.
Das 48K heisst wahrscheinlich, dass er 48 Kilobyte Speicher hatte. Genau. Also da muss man sich ein bisschen kurz fassen bei seiner Programmierung. Ich muss sagen, mir ist das ist vor meiner Zeit gewesen, und ich kann nicht beurteilen, was die Emulatoren taugen, ob dann da wirklich das Feeling aufkommt.
Vielleicht auch mal ein Forum aufsuchen, wo um so alte Hardware geht, und dort bekommt man sich auch Rat über.
Genau, oder beim Röbi Weiss, der Computer, Röbi Weiss ist ja der Computermensch, der immer ins Rampenlicht gezerrt wird, wenn sie in der Schweiz einen Computerexperten brauchen, da beim SF oder so. Und der hat ja, der sammelt allerhand Computerhardware, alte, der unter computermuseum.ch könnt ihr nachlesen, da ist jetzt so ein Museum in Entstehen begriffen. Es gibt es noch nicht, glaube ich, aber es macht Fortschritt. Und dort gibt es auch sicher so den Sinclair, dass er wahrscheinlich kurz mal dort hingehen könnte und sein Programm dort laufen lassen, um zu schauen, ob es auch läuft, wenn es fertig ist. Und sonst, ja, könnt ihr ja auch, wenn es nur um die grauen Zellen und ums Programmieren geht, dann würde ich noch darauf hinweisen, man kann heute immer noch Basic programmieren. Unter Windows nicht nur XP, sondern auch 7. Also da gibt es auch moderne Varianten. Da die Sprache.
VBS oder VBA ist so das Übliche. Aber ja, es gibt auch eine absolut alte Basics-Variante.
Also Microsoft pflegt das immer noch. Visual Basic 2010 Express heisst das. Ja. Das Produkt kann man relativ günstig haben. Und dann kann man moderne Anwendungen schreiben. All das, was er vom Basic weiss, kann er immer noch brauchen. Dann natürlich fürs Fensterli und so muss er sich ein bisschen umgewöhnen.
Ich glaube, das tut beim Malen, habe ich gemeint.
Ja, man kann die zeichnen. Ja. Ja. Da gibt es so die Formdesigner und so alles, was das Herz begehrt. Also zum einen, die Sprache bleibt gleich, aber er hat die neuen Mittel und hätte dann natürlich auch den Vorteil, dass er seine Programme, wenn dann etwas rauskommt dabei, was er kann vorzeigen, seinen Kollegen weitergeben. Und Kurt, falls du da etwas Tolles machst, schick uns einen Link, wir promoten es dann prominent, dieses Visual Basic Programm, egal was es macht. Es kann auch nur Hello World auf den Desktop schreiben, fänden wir schon gut.
Hell of World, nein, Hello World.
Hell of Windows. Auf jeden Fall eine andere Frage vom Roland. Ich finde keinen Laptop mit Audioeingang. Diesen braucht man zum Speichern aus externen Geräten, etwa Radio-DAT-Geräte. DAT-Geräte ist auch so etwas Nostalgisches, glaube ich. Video, Mischpult und dergleichen. Mikrofoneingang am Laptop übersteuert natürlich, wissen Sie, eine preislich vernünftige Lösung.
Ja, also für die Ansprüche braucht man normalerweise Audio-Interfaces, das sind so Böckchen, die man dort anhängen kann. Aber ich würde sagen, weil ein Audio-Interface wirklich brauchst, musst du auf deine Anwendungen anschauen. Also was brauchst du, willst du einen USB, Firewire oder sonst irgendeinen Anschluss haben, der an den PC kommt. Nachher mit was für Gerät, mit was für einem Ausgang kannst du das Interface, sprich den Eingang von dem Audio-Interface an. Dann musst du noch schauen, vielleicht was für Hardware hast, sprich Soundkarte, dann musst du schauen, dass der Treiber vom Audio-Interface mit deiner Soundkarte korrespondiert, das heisst, wo es zusammenarbeitet.
Ja, vielleicht, also das sind so wie externe Soundkarten und die kannst du vielleicht die sogar auch parallel brauchen oder, also ja, ist sicher gut, wenn die sich verstehen und sonst kannst du vielleicht die internen Soundkarten auch abschalten.
Ja.
Und da gibt's ganz verschiedene Varianten. Da gibt's im Profibereich auch wirklich für gute Aufnahmen. Es gibt auch billigere Sachen. Ich habe mal zwei Sachen rausgesucht. Zum Beispiel Creative Sound Blaster X-Fi HD. Der ist ein bisschen teurer. Da kann man allerhand Sachen einstecken. Das kann man sicher in ordentlicher Qualität aufnehmen, zum Beispiel, würde ich vermuten. Ohne das testen zu haben. Und ein bisschen günstig der U-Control UCA222 von Behringer, auch das habe ich nicht getestet, aber das dünkt mich.
Das sind Marken, die man kennt aus dem Audiobereich. Ja.
Und so aufgrund von der Spezifikationen könnte das einigermaßen etwas sein und dann müsste das eigentlich flutschen.
Sollst du einen semi-professionellen oder professionellen Musiker fragen? Die haben sich auch Erfahrungen mit so etwas.
Ja, da gibt es wirklich ganz die Bandbreite. Da muss man einfach ein bisschen schauen, dass es das dann kann, wo man will. Und ich würde nicht das Allerbilligste nehmen, das klingt dann vielleicht nicht so gut. Wie's aber meistens. So für 100, 150 Stutz ja. Ist man da, glaube ich, ordentlich dabei. Dann gehen wir zum Jakob und der hat nämlich ein unerfreuliches Erlebnis mit einem Softwareentwickler gehabt, mit diesen Programmierern, nicht mit dem Kurten, der ist noch nicht so weit.
Nein, aber der hat das nicht gemacht.
Seit vielen Jahren besitze ich eine Lizenz für den Spurenvernichter TraxX. Seit kurzem habe ich dieses Programm auf zwei weiteren PCs eingesetzt, die ich selten benutzt. Jetzt werde ich vom Autor Alexander Milke bedrängt, zwei weitere Lizenzen nachzukaufen. Das mag ja rechtlich korrekt sein. Nachdenklich stimmt mich aber, wie er das erkannt hat. Scheinbar ist in diesem Programm ein Trojaner eingebaut. Ist es möglich, respektive ist es erlaubt, während der Ausführung des Programms von fremden PCs Daten zu sammeln? Ich denke, dass außer der PC-Kennung auch Zugang zu weiteren Daten möglich ist.
Ja, Jakob, das macht schon ein bisschen Angst, wenn man plötzlich erkannt wird, dass man es zweimal installiert hat und dann darum beten wird, zweimal zahlen. Erkennen hat es wahrscheinlich der Milke über die MAC-Adresse. Das ist die Adresse, die auf jeder Netzwerkkarte individuell und einzigartig ist und die wahrscheinlich mitgeliefert wurde. Der hat es installiert und mit dem Zugangscode und dann sagt er, ey, der Jakob, der hat es zweimal installiert, aber nur einmal gezahlt. Aber ich würde sowieso skeptisch sein, wenn irgendeine Aufforderung von einem Milke kommt. Ich sage da, die Rache der DDR.
Das ist jetzt eine Unterstellung. Wir wissen nicht, wo der Badi ist.
Das wissen wir nicht, nein, Entschuldigung. Aber, da habe ich mir nicht verkneifen können. Grundsätzlich Software einem kann ausspionieren oder kann schauen, was man macht. Also in dem Sinne, es lässt sich eigentlich bös gesagt nie ausschliessen, aber ich glaube nicht, dass ein Trojaner gemacht hat. Der tut wahrscheinlich einfach schauen, ob du es mir einfach installiert hast mit deinem Account. Und am besten kann man es herausfinden, wenn man es irgendwie den Netzwerkverkehr analysiert, wenn man nur das Programm laufen lässt oder sonst allgemein laufen lässt. Aber das ist halt so eine Sache, da ich meine, auch Windows geschickt Daten haben und Google irgendwelche Produkte von Google tun auch gerade also, daheim schicken.
Genau, also das wäre eine Möglichkeit, wenn das Programm jetzt, ich kenne das nicht, aber wenn das würde funktionieren ohne Internetzugang, dann könnte man dem Programm einfach den Netzzugang sperren. Und das geht unter Windows, Windows 7, wie es bei der älteren Version aussieht, weiss ich nicht. Aber in der Windows 7 kannst du das, in der Firewall kannst du die, bei den erweiterten Einstellungen kannst du sagen, das oder jenes Programm darf nicht ins Internet und dann kannst du ihm die Kommunikation verbieten und dann würde Herr Milke das nicht herausfinden. Aber das funktioniert natürlich nur bei Programmen, die darauf nicht darauf angewiesen sind, dass sie ins Netz können, was bei so einem Spurenvernichter wahrscheinlich der Fall ist. Und dann könntest du das abklemmen und dann würde das auch nicht mehr merken und dich nicht mehr bedrängen. Ja.
Ich würde vielleicht auch noch nach einer Alternative suchen. Ich habe etwas gefunden, das heisst Clearproc, das kann man abladen von shtools.de. Also wie ich sage, shtools.de und das ist sogar Freeware, man muss dafür nicht mal zahlen und das verspricht eigentlich ziemlich ähnlich oder sogar das Gleiche.
Oder sonst C-Cleaner ist auch noch ein bekanntes der Programm in diesem Bereich. Und sonst kann man sagen, natürlich, also es ist ja so, dass ein Softwareentwickler, der kann die Lizenzbestimmungen so setzen, wie es ihm passt und da muss man sich eigentlich auch dran halten. Also das, die Empfehlung von vorher, das wäre natürlich eigentlich Umgehung von der Lizenzbestimmungen. Müssten wir darum zurücknehmen. Wir wollen ja nicht, wir wollen eigentlich euch dazu anhalten, euch bitte daran zu halten. Machen ja auch andere Programme, also das Office muss man aktivieren, das Windows muss man aktivieren. Und das hat auch den Zweck, dass man es möglichst nur an einem Ort kann laufen kann. Aber bei Office darf man dann häufig auf dem Laptop und dem Desktop laufen lassen. Wenn man die Home- und Students-Version hat, kann man sie auf 3 Kompis installieren. Finde ich, wäre zeitgemäßer. Also ich hatte so einen Krieg mit dem Entwickler vom Programm Fras Express, den ich gerne brauche, und der hat auch diese Bestimmung. Das muss man auch so aktivieren und dann geht es nur auf einem Kompi. Und ich habe natürlich verschiedene Computer und finde jetzt nicht, dass nur weil ich verschiedene Computer habe, dass ich das mehrfach zahlen will. Ich arbeite nicht mehr oder ich arbeite nicht weniger, ich verschaffe einfach auf verschiedenen Computern. Und da wäre eine zeitgemässere Lösung etwas, wo man das könnte. Aber, ja.
Also ich habe zum Beispiel mein Halbwissen über Schweizer Gesetze gesagt, dadurch, dass man scheinbar auch parallel darf eigentlich Programm installiert haben, das auf den eigenen Computer, der einem gehört, oder sogar mal im Geschäft hat, aber man darf das Programm dann nur einmal auf das Mal benutzen, nicht parallel dazu benutzen. Das heisst, Computer darf nicht unbedingt parallel laufen.
Das wäre eine sinnvolle Lösung und das würde wahrscheinlich auch vielen Anwendern entgegenkommen. Ist wahrscheinlich das technisch zu überprüfen, ist schwieriger, nehme ich an. Darum hat es jetzt der Milke so gelöst. Ich finde allerdings, ja, es ist ein bisschen benutzerunfreundliche Lösung. Also da wäre vielleicht tatsächlich gut, einfach ein neues Programm suchen und dem das sagen, tut mir leid, ich fände dein Programm weiter gut, aber deine Lizenzbestimmungen passen mir nicht. Und die allzu paranoiden Regelungen, ich glaube, die sind schon, die setzen sich auch nicht so durch. Also da geht der Wind weit in eine andere Richtung. Also mit dem Mac App Store kannst du das die Programm, das du dir gekauft hast, bis auf 5 Rechner installieren. Das ist eher so ein bisschen zeitgemäss.
Genau.
Und dann haben wir eine Frage von einer Frau. Das müsste eigentlich fast, ist noch fast ein wahnsinniger wie der Windows XP Geburtstag von der Lucia. Und die sagt, ich besitze neben meinem Mac auch ein iPad, welches im Wohnzimmer liegt und einem der ganzen Familie Passwort allen zugänglich ist. Und mit einem der ganzen Familie bekannten Passwort allen zugänglich. Bitte macht ein bisschen einfachere Sätze, wenn ihr uns da Fragen stellt. Nur eins stört mich, dass meine Mails jederzeit eingesehen werden können. Gibt es eine Möglichkeit, das E-Mail-Programm auf dem iPad zu verschlüsseln?
Ja, ich bin halt leider nicht so ein iPad-Kenner.
Ja, komm jetzt.
Ja, aber ich würde es jetzt mal...
Eine Bildungslücke.
Das Finger... Brettchen brauche ich jetzt nicht.
Du tust nicht mit Finger, du tust lieber also mit Hand, mit der ganzen Hand.
Ich bediene ein Programm, wenn möglich geht, mit Tastatur.
Ah, du bist so ein richtiger Mann.
Nee, richtig.
Ein Haudegen, digitaler Haudegen.
Ein Konsolen-Cowboy sozusagen.
Ja, richtig, genau.
Also, was ich eigentlich auch wollte sagen ist, aber du kannst mich gerne korrigieren, Matthias, aber ich weiss nicht, ob man auf dem iPad mehrere Accounts kann erstellen kann.
Nein.
Gut, dann fällt meine Lösung auch schon raus, also ist es schon weg.
Nein, also das iPad kann nicht Benutzerkonten und auch das Mail-Programm hat kein Benutzerkonten oder Profil oder wie man immer dem sagt. Also das Einzige, was sie könnte machen, wäre einfach Webmail benutzen.
Ja.
Browser nehmen, sich auf dem Webmail einloggen. Und das wäre die Lösung. Und sonst ist das tatsächlich so, wenn das iPad rumliegt und das alle wissen, dann können alle die Mails und alle können die Fotos und alle können alles. Also da muss ein gewisses Grundvertrauen innerhalb von der Familie vorhanden sein.
Es sollte eine harmonische Familie sein.
Ja. Das Lustige ist ja, mit dem iOS 5, das Betriebssystem, hat also die neue Funktion, der Fotostream, wo, wenn man den eingeschaltet hat, jedes Foto automatisch in dem Fotostream landet und dann auf allen Geräten von allen Familienmitgliedern, die ein gleiches Konto hat, auftauchen. Und jetzt
das ist
wartet.
Doch praktisch, wenn du eine Tochter hast, die 16-jährig ist und in den Ausgang geht und ihre Fotos macht,
genau,
dann weißt du, was sich treibt.
Und du kannst dir die Fotos dann auch nicht mehr zu dem Fotostream rauslöschen.
Nein, das ist Beweis.
Ja, und jetzt warten eigentlich alle drauf, bis das erste grosse Fotostream-Debakel dann passiert von jemandem, der in fortgeschrittenen, alkoholisiertem Zustand Fotos macht und die dann
bei der... Ich sage ja, die 16-jährige Tochter überwacht.
Ja, es gibt dann auch die Leute, die dann finden, ja gut, komm jetzt bei den Eltern zu Hause. Es ist einfacher, wenn man das iPad dort, wo die brauchen, gerade mit der gleichen Apple-ID betreibt, dann kann man das... Und dann taucht das dort auf. Ja. Also, wir bleiben am Ball und würden euch live mitteilen, falls das passiert. Und gehen in der Zwischenzeit, da sich es ja nur noch um Sekunden kann handeln, der Hans zum Hans und der und seine Schwierigkeiten. Der sagt, eine CD mit wichtigen Fotos lässt sich nicht mehr lesen. Ich habe es in 4 verschiedenen CD-Drives versucht. Die CD weist keine auffälligen Kratzspuren auf, sie lag während der letzten Jahre in einer Hülle und wurde nicht benutzt. Wie kann ich die Daten retten? Ich hoffe sehr, dass Sie mir helfen können. Oh je.
Ja, Hans, du bist da leider nicht der Einzige.
Hast du das Problem auch?
Nein, ich tue sehr wenig etwas auf die CD brennen.
Warum machst du das nicht?
Ach, ich tue das lieber auf Festplatten laden, auf einer gespiegelten Festplatte oder irgendwie ein Web rein, wenn es dort ein bisschen länger sind. Weil CDs...
Du traust diesen CDs nicht?
Nein, die haben eigentlich wie eine geheime Ablauf, wie sagt man denn, geheimes Verfallsdatum sozusagen.
Erzähl uns mehr.
Ja, also wenn, also geheim, das ist nicht von der Hersteller geheim, sondern das liegt an dem Produkt selber. Wenn deine Hülle transparent war, könnte es sein, dass das UV-Licht deine CD vernichtet hat, langsam aber sicher. Du musst auch keine Kratzspuren sehen, sondern es tut sich sozusagen wie ein bisschen auflösen, die Beschichtung. Vielleicht ist auch beim Brennen etwas falsch gelaufen.
Genau.
Dann hast du auch natürlich auch, dann ist halt einfach Pech gewesen.
Vielleicht war der Rolling ein Mist gewesen, passiert sagen, immer wieder.
Rolling ein Mist oder einfach Rolling einfach günstig gekauft, irgendwelche günstige Rolling in einem Superpack und dort drunter hat es immer ein paar Rolling, die einfach wirklich nichts verheben. Und die da wieder zu retten oder wieder führen zu holen, es ist schwierig. Und wenn man es dann irgendwie an einem Datenretter gibt, ist das einfach nicht günstig.
Ja, also wir halten fest, CDs selber brennt, die sind unzuverlässig, das kann man glaube ich so sagen.
Ja.
Das ist eine gute Sache, zum
schnell weitergeben.
Ja, genau. Wenn man jemandem Daten weitergeben will, kann man die drauf brennen, in ein Päckchen dem schicken und der kopiert die und rührt die CD fort und gut ist. Aber als längerfristiges Speichermedium, gerade CDR gönnen, CDR, also das sind die einmal beschreibbaren, die gönnen, aber dann gibt es noch die RW, die wieder beschreibbaren, also die sind extrem unzuverlässig und darum kann man sagen, wichtige Daten nur auf einer CDR, die kann man eigentlich von vornherein abschreiben, da kannst du nur darauf warten, bis die nicht mehr kannst lesen und da wäre die dringende Empfehlung, eben so wichtige Daten mindestens noch auf einer Festplatte, noch irgendwo auf
externe einem... Externe Festplatte, zweite und dort drauf tun und da.
Genau.
Nochmal eine zweite.
Oder irgendein Speicher, eine virtuelle Festplatte im Internet, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, haben wir auch schon drüber geredet. Aber einfach nicht nur eine CD. Was noch kannst du probieren? Also eben, ich würde... Er hat das eigentlich gut gemacht, das ein bisschen eingrenzt mit verschiedenen Laufwerken, wenn es nur... in einem Laufwerk nicht geht, dann kann das an dem Laufwerk liegen, dann kann man es über andere probieren. Wenn es in dem Laufwerk alle CDs nicht gehen, dann ist das wahrscheinlich kaputt, dann musst du es einfach austauschen. Und wenn es aber die gleiche CD in verschiedenen Laufwerken nicht geht, dann ist es wahrscheinlich schon, dass es an dieser CD liegt. Dann könntest du es Programm namens Isobuster probieren, das tun wir verlinken. Das finden häufig, wenn noch etwas da ist, findest du das. Dann gibt es auch noch den Unstoppable Copier, Gratis-Programm, wo kann Daten kopieren, wenn noch etwas vorhanden ist. Das ist mehr dann so bei Lesefehler, wenn es nicht mehr so ganz funktioniert, dann wird nicht alles kopiert, dann bricht das ab und der Unstoppable Copier kopiert einfach alles, was noch geht. Und dann gibt es sonst auch noch die cd-klinik.com, das ist so ein CD-Retter in München, habe ich noch nie probiert, was der kann. Die sagen, sie können 95% oder so von allen CD-Retten.
Sagen die,
Hans, probier das aus. Oder ob deine dann zu diesen 5 gehört. Wo.
Aber die Rechnung bitte nicht zu uns schicken. Ich weiß nicht, sind die teuer oder sind die nicht teuer?
Ich habe keine Ahnung. Das kommt so ein bisschen darauf an, wenn sie nichts machen können. Nehme ich an, kostet es vielleicht auch nicht so viel, fairerweise. Ja, okay. Aber erkundige dich dort, das steht sicher irgendwo. Ich habe nicht nachgeschaut, shame on me. Aber. Und sonst, falls es an deinem, wenn du findest, das liegt jetzt an meinem Betriebssystem, dann gibt es so einen Windows Fixit-Assistent, der viele Probleme kann lösen kann. Machen wir auch nochmal einen Link dazu, wenn man gängige CDs, CD-Problem, Leseproblem löst. Und jetzt weiss ich nicht, jetzt haben wir 6 Minuten vor 8, vielleicht eine kurze Frage haben wir noch vom Hans Rudi zu Office. Vor 2 Tagen habe ich ein E-Mail mit Anhang an etwa 12 Adressen verschickt. Einige konnten die docx-Datei nicht öffnen, deshalb wollte ich die Datei ändern auf doc. Da muss ich einen Fehler gemacht haben, jetzt konnte ich selber nicht mehr auf die Datei zugreifen. Es kommt immer ein Fenster mit der Angabe Verbrauch. .x ist keine Win32 oder keine zulässige Win32 Anwendung. Und jetzt ist er aufgeschmissen. Was hat der Mann gemacht?
Es gibt zwei Vermutungen. Eventuell hat er einfach nur ein DocX einfach umbenannt in Doc, anstatt das konvertiert in ein Doc. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Aber ich glaube eher, dass jetzt vermute ich mal so mit meinen heseerischen Kräften, dass der Hans-Rudi nicht eine Sperre oder kaputte Datei hat, sondern dass das Windows die Datei als Programm meint und dann sagt, ja, er kann das halt nicht öffnen, weil das kein Programm ist. Also, da geht man eigentlich in einen Explorer rein und sagt dann, wählt Datei an, Shift, rechte Maustaste, ich weiß nicht, ob es im 7. immer noch so ist, aber im
XP
aber noch so.
Genau.
Dann öffnen mit und dann linke Maustaste und dann beim Punkt öffnen mit und dann, dann unter Punkt Programm auswählen, das gewünschte Programm auswählen und dann einen Haken setzen, dass es immer mit dem Programm, also Dateityp immer mit diesem Programm öffnen, dann auf OK.
Ja, wenn er Exe draus gemacht hat, würde ich das nicht ankreuzeln, sonst hat er es dann eventuell ganz verschossen. Aber ich würde das einfach mal, nicht immer, aber einmal müsste das funktionieren.
Genau. Wenn es dann funktioniert, dann könnte man vielleicht dann
sagen. Also man muss festhalten, ihr könnt Dateien nicht konvertieren, indem ihr einfach die Endung am Schluss ändert, weil dann passt es einfach nicht mehr, sondern ihr müsst das aufmachen, ja, im Word und dann speichern unter und dort irgendwie
entsprechend wählen.
Ein Format angeben für das Alte für Office 97 bis 2003 heisst das. Oder ihr könnt auch RTF nehmen und dann schicken ihr die, aber umbenennen geht nicht und dann funktioniert das auch. Oder häufig muss man die Datei auch gar nicht als Anhang schicken, man kann die einfach ins Mailfenster kopieren und dann müssen die Leute ihr Word nicht starten und wenn sie kein Word haben, nicht etwas anderes machen. Also
und mit dem modernen Office kann man auch PDFs machen und das sollte eigentlich jeder können lassen.
Genau, also in der neuen Office, die DocX speichern, die können mit der Erweiterung PDF speichern, da macht man auch den Link dazu und PDF hat eigentlich wirklich niemand ein Problem.
Sollte nicht.
Außer PDF-Hasser. Tja, und da damit sind wir eigentlich schon durch. Und jetzt, wenn ich noch meinen Abspann würde, finde ich genau da. Hey, hey, hey. Wir machen den Laden dicht und den Schirm zu, löschen das Licht, weil die Sendung ist durch. Und weil wir jetzt unbedingt auf XP gehen, anstoßen mit Bier oder mit was nimmt man da?
Ja, Sekt würde ich jetzt nicht gerade
nehmen. Sekt wäre also dein Sekt.
Verschwendung, das Perl von Zoe.
Genau, also irgendein abgestandene Pfütze wäre genau das Richtige für das XP. Auf jeden Fall
wie. Discount-Bier.
Ja, irgendeinen Kopfweh.
Genau, okay,
wie. Blurren. Der Sender auf jeden Fall wird wieder nerdfrei. Und wir können das rote Balkli ausblenden und auch den Schlips ablegen. Falls ihr die Sendung nicht völlig unzumutbar gefunden habt, dann schaltet doch wieder ein. Kummerbox Live gibt es wieder am 29. November. Und Fragen für die Sendung schickt ihr uns per E-Mail auf digital@stadtfilter.ch. Eine kurze Antwort gibt es schon vorab per E-Mail. Braucht unsere Adresse digital@stadtfilter.ch auch für Lob, Tadel und Themenwünsche. Und ja, hurra, das Digitalmagazin gibt es schon in einer Woche wieder. Dann reden wir über ein wunderbares Nerd-Thema. HTML5 heisst es. Das ist ein neuer Standard, der das Internet verändert. Der Kevin, der Maggie und ich, wir erzählen euch in einer Woche alles darüber, was ihr wissen müsst. Naja,
hoffentlich nur in fachkundige Fremdwörter.
Wir versuchen, den Fremdwörteranteil wie üblich relativ gering zu halten, aber ich fürchte, ganz ohne geht es dann nicht. Aber wir sehen es. Auf jeden Fall, bis dann sagen wir Ciao miteinander. Es verabschiedet sich
der Raurene Melzer. Ciao zusammen.
Und der Matthias Schüssler. Hebt Sorge zu eurem Tintenstrahldrucker und macht's gut.